Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhardt. Bei Ausgeflogen haben wir jeden Monat eine Person aus dem bayerischen Naturschutz zu Gast. Wir sprechen über Artenschutz, Biodiversität und wie jede und jeder unsere Natur schützen kann. Der Wolf und die sieben Geißlein und das Rotkäppchen. Unser Wissen über den Wolf stammt meist aus dem Märchen. Ob wir Angst vor dem großen Beutegreifer haben sollten, erfahrt ihr in dieser Folge. Zu Gast ist der LBV-Wolfsbeauftragte Willi Reinbold, der seit 40 Jahren im bayerischen Naturschutz aktiv ist. Wir sprechen über das Verhalten einer Wolfsfamilie, Maßnahmen im Herdenschutz und natürlich beantwortet Willi auch wieder eure Fragen aus der LBV-Community. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Willi, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist, denn wir wollen ein bisschen über den Wolf sprechen.
Ja, freut mich. Guten Morgen.
Vor einigen Wochen hat das Bundesamt für Naturschutz verkündet, wie die Wolfszahlen jetzt aktuell sind. Und es gibt mittlerweile im aktuellen Monitoringjahr von 2022 bis 2023 184 Wolfsrudel. Und das ist eine sehr positive Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der Wolf erst seit 2000 wieder in Deutschland heimisch ist. Wann hast du denn das letzte Mal einen Wolf gesehen?
Das war vor 2 Jahren, als ich in der Lausitz war, konnte ich 4 Wölfe in einer Entfernung von ca. 400 Meter längere Zeit beobachten, über ca. 1 Kilometer mit dem Spektiv natürlich. Und es war schon ein Erlebnis. Bei meinem letzten Besuch vor 1 Monat in der Lausitz haben wir leider keine Wölfe gesehen. Man kann aber an der Stelle, wo ich dort war, jeden zweiten Tag tatsächlich Wölfe beobachten. Das ist sehr übersichtlich, das ist ein ehemaliges Braunkohleabbaugebiet und da sieht man über 3 Kilometer nach links und rechts das Gelände.
Was fasziniert dich so am Wolf oder was macht diese Beobachtung dann aus?
Dass ich das Tier auch lebendig sehe, mit dem ich mich seit 30 Jahren schon beschäftige. Faszinierend kann ich jetzt nicht sagen, sondern ich halte es für notwendig, dass man sich mit dem Wolf beschäftigt. Er wird da sein und darum müssen wir über den Wolf etwas wissen. Und Konflikttiere, nenne ich jetzt den Wolf mal, haben mich immer mehr fasziniert als einfach liebe Tiere. Wenn ich also an den Goldhamster denke oder so, also an den Hamster. Es war nie mein Thema. Ich beschäftige mich mit Fledermäusen seit vielen, vielen Jahrzehnten, mit Hornissen, mit Schlangen, ja, und auch mit Beutegreifern.
Lass uns zu Beginn vielleicht mal so ein bisschen in die Biologie des Wolfes einsteigen. Also ich weiß, dass es Wolfsrudel gibt, aber was macht die denn aus? Wie viele Tiere sind es und wie viel sind die vielleicht organisiert?
Also ein Wolf muss man sich so vorstellen wie früher mal unsere Menschenfamilien. Darum nennt man das Rudel auch häufig eine Wolfsfamilie. Es besteht aus 2 Elterntieren, das ein oder andere weibliche Jungtier vom letzten Jahr und den heurigen Welpen. Das heißt, durchschnittlich hat ein Wolfsrudel bei uns in Mitteleuropa 8 Köpfe, 8 Tiere, 3 Erwachsene und 4 bis 5 Welpen aus dem heurigen Jahr.
Wie läuft dann so ein bisschen die Aufzucht der Welpen auf? Also wann werden die geworfen? Wie lange bleiben die bei den Eltern?
Die Welpen werden geboren Anfang Mai. Und darum endet das Wolfsjahr auch am 30. April. Und ist der Stichtag, wo die Tiere dann statistisch gezählt werden. Und nach 6 Wochen verlassen die die Höhle und werden bis dahin auch gesäugt. Dann kriegen sie also Erbrochenes die nächsten 3-4 Monate und erst so mit 5 Monaten knappern sie auch mal am Fleisch, das die Elterntiere gebracht haben. Nur die Elterntiere jagen.
Wann sind die Wölfe dann quasi erwachsen oder eigenständig? Also wie lange dauert das?
Eigenständig sind sie, wenn die Elterntiere da sind, erst mit 12 bis 14 Monaten. Dann müssen auch die männlichen Welpen das Rudel verlassen. Bei den weiblichen Welpen darf das ein oder andere Tier sogar bis zu 2, 2,5 Jahren noch im Rudel bleiben. Ich sage immer, das sind dann die Kindermädchen.
Ich habe auch gelesen, dass Wölfe ja sehr territorial sind. Also die haben Wolfsterritorien, die bis zu 200 Quadratkilometer groß werden können. Wie werden die denn gegründet? Also wie findet ein Wolf sein Territorium?
Wölfe wandern und suchen sich ein neues Territorium. Und auf dieser Wanderung können sie bis zu 70 Kilometer am Tag zurücklegen. Also Wölfe werden nicht angesiedelt, sondern die suchen sich ihr Territorium selbst. Wenn sie in einem Gebiet sind, wo sie denken, es ist genügend Nahrung da, es ist eine Wohnung da und die Störung ist akzeptabel, das ist das Grundprinzip für Leben überhaupt, dann bleibt er und wartet darauf, dass unter Umständen ein Partner, männlich oder weiblich, dazukommt, dann gründen sie ein Paar und im nächsten Jahr oder übernächsten oder erst in 3 Jahren wird dann für Nachwuchs gesorgt. Das heißt, die schauen ganz gezielt, ist in dem Territorium, in dem Rudelgebiet alles vorhanden, um eine Familie zu gründen. Und wie du gesagt hast, es ist 200 Quadratkilometer, durchschnittlich in Deutschland 250 Quadratkilometer. Und in dieses Gebiet kommt kein fremder Wolf rein. Das heißt, wenn der nicht schleunigst verschwindet, ein Wanderwolf, dann haben wir auch in Deutschland schon aufgefressene Wölfe. Also der Wolf ist der Feind des Wolfes. Wölfe können sich nicht unendlich damit vermehren, weil jedes Tier, das ein Territorium hat, ein Revier hat, kann sich nicht unendlich vermehren. Eine Kohlmeise kann sich nicht unendlich vermehren. Ein Wanderfalke, ein Uhu, ein Wolf kann sich nicht unendlich vermehren.
Wie wird dieses Territorium dann markiert, dass da keine anderen Wölfe eindringen können?
Es werden Signale gesetzt, markiert. Die eindeutigste Markierung ist Losung, ist Kot, aber auch Urin und Rufe. Also auch durch Rufe wird ein Territorium markiert. Aha, hier bin ich. Wenn du da nicht aufpasst, dann muss ich dich vertreiben. Und die schlimmste Form des Vertreibens ist das Töten.
Sehr markant bei Wölfen ist ja auch ihr Heulen. Das würde ich einfach mal abspielen. Warum machen Wölfe das denn und was kann man da vielleicht auch daran erkennen?
Also es gibt mehrere Gründe, warum Wölfe heulen. Einmal habe ich schon gesagt, zur Revierabgrenzung, aber auch, um sich in der Familie wieder zu finden. Also wenn die Welpen so mit 3, 4 Monaten Hunger haben, dann geht man zu dem Familientreffpunkt, neudeutsch auch Rendezvousplatz genannt, das ist der Fachbegriff dafür, und dort wartet man, dass die Elterntiere kommen, um Nahrung zu bringen, um Fleisch zu bringen. Wenn das zu lang dauert, dann ruft man mal. Und das Rufen bedeutet nichts anderes, Mama, Papa, wo seid ihr? Ich habe Hunger. Und darum findet man solche Rendezvousplätze übers Rufen durchaus. Es ist nicht regelmäßig, sondern eben, wenn die Welpen Hunger haben. Und so verständigt sich die Familie auch und das Heulen können Wölfe über mehrere Kilometer hören. Aha, wer will was von mir?
Jetzt habe ich am Anfang schon gemeint, dass seit 2000 ungefähr der Wolf wieder in Deutschland vorkommt. Seit wann kann man ihn denn ja in Bayern wieder nachweisen?
Der erste Wolf, der in Bayern nachgewiesen worden ist, ist am Starnberger See entlang gelaufen auf einer Straße und ist Verkehrsopfer gewesen. Es war ein Wolf aus Italien. Bayern hat ja die besondere Funktion, dass aus mehreren Populationen, die aus dem Norden, Sachsen, Polen, aus dem Balkan und aus Italien über Frankreich und Schweiz Wölfe zu uns kommen. Die Besonderheit war ja, dass das erste Rudel 2017 im Bayerischen Wald, im südlichen Nationalpark-Eck mit Schumacher gemeinsam, er Italiener und sie Polin war.
Und wie viele Wölfe haben wir jetzt aktuell in Bayern?
Das ist eine gute Frage, die niemand beantworten kann. Wir wissen sehr viel über die Wölfe, über die Strukturen, wenn sie sesshaft sind. Wir wissen aber ganz, ganz wenig und es lässt sich nicht feststellen, wie viele Wanderwölfe wir haben. Wanderwölfe, wie gesagt, am Tag bis zu 70 Kilometer in 24 Stunden, die tauchen mal auf, dann sind sie verschwunden. Am besten Beispiel ist der Chiemgau-Wolf, ich nenne ihn Chiemgau-Wolf, für den am 18. Januar 22 die Abschussgenehmigung erteilt worden ist, der 12-mal, ich sage bewusst, ungeschützte Nutztiere gerissen hat, auch wenn sie hinterm Haus waren, das ist für den Wolf kein Problem. Und am 18. Januar 22 war er Luftlinie 350 Kilometer weiter in Tschechien Verkehrsopfer. Also es war ein Wanderwolf und Wanderwölfe, weiß man nicht, wie viele das unterwegs sind.
Meine ersten Erfahrungen zum Wolf, muss ich gestehen, stammen eigentlich aus Märchen, also aus Rotkäppchen und dem Wolf und die sieben Geißlein. Und in diesen Geschichten, ja, kommt der Wolf leider sehr schlecht weg. Also er ist ja immer der Böse, er ist der, der irgendwas auffrisst. Was würdest du denn sagen, machen diese Geschichten, die wir ja vielleicht alle irgendwie noch aus Kindheitszeiten kennen, denn mit unserem Blick auf den Wolf?
Ja, das ist das Informationsproblem, dass jeder Mensch über den Wolf etwas weiß. Wenn ich über die Wildkatze oder über den Luchs was erzähle oder über den Uhu oder Wanderfalken, hat keiner Problem. Da weiß in der Regel die Bevölkerung kaum was. Das Wissen, das wir aus Märchen haben, ist negativ besetzt. Das stammt nur aus dem Mittelalter. Wir haben aber auch Geschichten, die ganz positiv besetzt sind. Romulus und Remus, die dazu beigetragen haben, dass der Gründer Roms überleben konnte. Also die unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedliche Mythen. Das Wissen, das tatsächliche Wissen über unseren europäischen Wolf ist ganz, ganz minimal und darum ist es so wichtig, dass wir sachlich über den Wolf informieren. Das muss die Bevölkerung wissen, weil wenn Wölfe da sind, muss man auch wissen, wie man sich gegenüber dem Wolf verhält. Man kann also jederzeit, an jedem Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit einem Wolf gegenüberstehen. Dann sollte man wissen, wie man sich verhält. Und das Allerwichtigste, die dazulernen müssen, sind die Weidetierhalter. Denn Weidetiere sind nun mal für den Wolf auch potenzielle Nahrung. Noch dazu, wenn sie nicht geschützt sind, ganz leichte Nahrung, also leicht zu erbeuten. Und darum müssen Weidetierhalter ihren Schutz vor Übergriffen vom Wolf einfach verbessern, installieren. Und wenn das passiert, dann ist eine Koexistenz möglich.
Über das Thema Herdenschutz werden wir später auch noch ein bisschen sprechen. Ich würde jetzt gerne mal zu unseren Community-Fragen kommen, weil wir fragen immer im Vorfeld von der Podcast-Folge auf Instagram unsere Hörerinnen und Hörer, was sie denn jetzt zum Beispiel zum Wolf interessiert. Und da habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Und eine passt auch sehr gut zu dem, was du gerade schon beschrieben hast. Nämlich fragt uns Hans Matheusel, was tue ich, wenn ich einem Wolf begegne?
Das ist die häufigste Frage, erkläre ich auch in Kindergärten, denn das, was ich jetzt sage, muss auch ein vierjähriges Kind, das von A nach B mal alleine geht, wissen. Nämlich stehen bleiben, dann sich durchaus bewegen. Der Wolf kann schlecht scharf sehen. Er sieht Bewegung wesentlich besser. Das heißt, er braucht dann länger, wenn wir stehen bleiben, bis er uns erkennt als Mensch. Und dann wird er nach 10 Sekunden, 20 Sekunden sagen, interessiert mich nicht. Wir sind keine Beute für ihn. Und dann geht er gemütlich weiter. Darum verwende ich das Wort Scheu möglichst nicht. Weil er ist nicht scheu, er hat keine Angst vor uns. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Wir stehen nicht auf seiner Beuteliste. Wenn uns die Distanz zu gering ist, dass er bloß 10 Meter vor uns steht, und das war vor kurzem bei uns im Landkreis Eichstätt der Fall, dass der vom Rapsfeld raus auf dem Weg, dann steht die Hunde Spaziergängerin vor ihm, sie ist rückwärts gegangen. Der Hund war an der Leine, ganz wichtig. Nicht umdrehen, nicht weglaufen. Und das Schlimmste, was man gegenüber dem Wolf machen kann, ihm Futter geben. Dann produziert man einen Problemwolf. Und Problemwölfe, egal ob gegenüber Menschen oder gegenüber geschützten Weidetieren, Problemwölfe müssen beseitigt werden. Das heißt entnommen, abgeschossen.
Und das ist dann wahrscheinlich so problematisch, weil der Wolf dann den Mensch mit Futter verbindet, oder?
Ja, der Wolf ist lernfähig und wenn der Wolf lernt, vom Menschen kommt Futter, dann wird er sich nähern und dann ein oder andere macht irgendwas falsch, weil er zum Beispiel davonläuft, es wird der Jagdinstinkt ausgelöst. Aber wie lernfähig, das sieht man ja bei, wenn man Enten füttert, da geht man bloß hin, dann kommen die Enten auch schon, weil sie wissen, vom Menschen kommt Futter. In der freien Natur würden die Enten Reis ausnehmen, aber im Ortsgebiet laufen die Enten den Menschen hinterher. Und das darf beim Wolf nicht sein. Es könnte dann zu Problemen kommen.
Ich hatte noch eine weitere Frage von Niki Miller. Und zwar fragt sie, wie unterscheide ich eine Hunde von einer Wolfsfährte?
Auf den ersten Blick mit einem Pfotenabdruck äußerst schwierig. Denn Hundepfoten sind zum Verwechseln mit Wolfspfoten. Aber es gibt mehrere Hinweise, wie man eine Fährte unterscheiden kann. Nämlich Wölfe im normalen Trab, im Wolfstrab, ist immer die Vorderpfote der erste Abdruck und in die Vorderpfote tappt der Wolf mit der Hinterpfote. Das heißt, in einem Pfotenabdruck sind eigentlich zwei Abdrücke, sieht man 8 Krallen, wenn es gut sichtbar ist. Zweites Merkmal, eine Wolfsfährte ist über mehrere hundert Meter fast geradlinig. Hunde schauen mal nach links, mal nach rechts, bleiben mal stehen. Ein Wolf geht energiesparend sehr, sehr geradlinig. Er schnürt, sagt die Fachsprache der Jägersprache. Noch ein wichtiger Hinweis, wenn man so eine Fährte sieht, dann die dringende Empfehlung, diese Fährte entgegen der Laufrichtung ausgehen. Es könnte sein, dass der Wolf hinter der nächsten Hecke seine Ruhepause macht und dann steht man 2 Meter davor. Beide erschrecken und es könnte was Falsches passieren. Also eine Fährte von Tieren prinzipiell immer entgegen der Laufrichtung ausgehen, wenn man sie überhaupt ausgeht.
Okay, also nicht verfolgen in dem Sinn. Ja. Eine weitere Frage hat uns dann Vogelbasch die geschrieben. Direkt an dich, was sagst du, wenn dir jemand sagt, ja, der Wolf war 100 Jahre weg, wir brauchen den noch gar nicht?
Ja, wir als Menschen brauchen den nicht. Aber unser Ökosystem braucht den. Unser Ökosystem braucht den dringend. Er ist der Ausgleich, er selektiert, er nimmt nicht einfach das, was da ist, sondern er nimmt Junge, aber insbesondere Alte und Kranke. Man sieht es am besten jetzt in Sachsen, wo die ASB, die afrikanische Schweinepest, bei den Wildschweinen da ist. Wolf frisst auch veränderte Wildschweine. Und in seinem Losung, in seinem Kot, werden keine Viren gefunden. Wildschweine fressen auch Wildschweine. Es würde sich diese afrikanische Schweinepest explosionsartig ausbreiten. Der Wolf verhindert eine explosionsartige Ausbreitung. Er wird es nicht verhindern können. Ein anderes Beispiel. Ich war in der Lausitz, habe zufällig auf der Losungssuche, Reviersuche, einen Jäger getroffen. Dann sagt er, ja, bei mir im Revier, ich jage jetzt seit 8 Jahren im Wolfsrevier. Ich schieße genauso viele Rehe wie vorher. Nur das durchschnittliche Rehgewicht war vorher 12 Kilo. Und die Schwachen und Kranken holt der Wolf jetzt. Und das durchschnittliche Rehgewicht ist jetzt 15 Kilo. Hm. Die Natur, die Rehe werden, die überleben, sind fitter.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage von X Ibens X. Wurden in der Vergangenheit in Bayern oder Tirol Wölfe ausgesetzt oder angesiedelt?
Wölfe haben sich auf eigenen Pfoten ausgebreitet. Es ist kein einziger Wolf irgendwo angesiedelt worden. Auch Wölfe, die in menschlicher Obhut waren, also in Tierparks, im Nationalpark Bayerischer Wald gibt es 2 Wolfsgehege, jetzt ist in einem sind wieder Wölfe da. Diese Wölfe dürfen und sind niemals wieder in die freie Wildbahn entlassen worden.
Ist vielleicht auch ein bisschen ein Irrtum, den es gibt. Also in meiner Recherche bin ich auch auf die Bezeichnung Kofferraumwolf gestoßen. Also so ein bisschen dieser Irrglaube, dass eben ja Naturschützer im Kofferraum den Wolf irgendwo hinfahren, was ja wahrscheinlich sehr paradox ist. Oder was sagst du dazu?
Die Geschichte kenne ich. Die ist auch x-mal publiziert worden. Es gibt tatsächlich einen Polizeibericht, wo drin gestanden war, in einem Kleintransporter wurden 5 Wölfe an der polnischen Grenze entdeckt. Tatsache ist, dass das 5 Mountainbikes der Marke Steppenwolf waren. Und jeder, der so ein Mountainbike fährt, das sind High-End, also 4.000, 5.000 Euro Mountainbikes, sagt, ich fahre einen Wolf.
Ach ja.
Und die Fahrer haben gesagt, das singst du doch, das sind 5 Wölfe. Das ist korrigiert worden. Auch in der Pirsch war es gestanden, dass das korrigiert worden ist. Nur diese Artikel, dass ein Wolf im Kofferraum war, der macht die Runde.
Ja.
Und der wird heute noch, erst vor kurzem bei einer Podium, einem Vortrag von mir, sagt ein Jäger am 7. August, ihr habt die Wölfe im Kofferraum hergefahren. Die können doch gar nicht so weit laufen. Wir haben im Landkreis Eichstätt im Altmühltal einen, der Rüde stammt aus Bad Belzig, kurz vor Berlin. 420 Kilometer Luftlinie von Altmühltal weg. Der muss doch gebracht worden sein. Wenn man ausrechnet, wie viele Tage der gebraucht hätte, wenn er nonstop gelaufen wäre, 6 Tage.
Ja.
Der weiteste Wolf, den man nachgewiesen hat mit dem Halsband, ist 3000 Kilometer gewandert. In der Lausitz ist einer abgewandert, 1500 Kilometer, in 5 Monaten war er in Weißrussland. Und dann hat er das Halsband verloren. Wo er geblieben ist, weiß man nicht.
Bevor wir noch mehr über den Wolf erfahren, schalten wir jetzt aber erstmal rüber in unsere Rubrik Frag den Vogel Philipp. Hallo, in der Rubrik Frag den Vogel Philipp. Auch in dieser Folge beantwortet der LBV-Experte Philipp Herrmann eure Fragen zu unserer faszinierenden Vogelwelt. Diesmal habe ich eine Frage mitgebracht, Philipp, und zwar möchte ich von dir wissen, wieso bekommt denn der Specht beim Hämmern am Baum keine Kopfschmerzen?
Wer vielleicht Woody Woodpecker kennt, der stellt sich das immer so vor, der Specht trommelt da gegen den Baum und es fliegen die Späne. So ist es aber nicht. Wenn der Specht eine Höhle baut oder nach Nahrung hackt, dann hackt er langsam und fest ins Holz hinein. Dabei fliegen die Späne. Wenn es jetzt früher ist und der Specht wirbt um das Weibchen, dann trommelt er an einem vertrockneten Ast und dieser Resonanzkörper, der trägt dann das Trommeln richtig schön weit. Dabei fliegen keine Späne. Der Specht, wenn er trommelt, haut er bis zu 20 Mal in der Sekunde gegen den Stamm. Das gibt dann dieses schnelle Drrrr, bis zu 25 km/h schnell. Und er bekommt keine Kopfschmerzen, weil sein Gehirn eine ganz besondere Aufhängung hat im Kopf. Also das Gehirn ist nicht direkt hinter dem Schnabel, sondern oberhalb und mit ganz vielen Muskeln praktisch locker aufgehängt. Das heißt, wenn er dagegen schlägt, dann spannt er seine Muskeln an. Das Gehirn wird schön gehalten und beim Stoß abgefedert.
Ja, super. Wieder was gelernt. Also der Specht muss sich keine Sorgen um eine Gehirnerschütterung machen, sondern er kann da weiter trommeln und weiter hacken und überlebt das wunderbar. Wenn auch ihr solche spannenden Fragen habt, schickt die uns gerne per Mail an podcast@lbv.de oder per Direktnachricht auf Instagram an lbv-bayern. Auf Instagram könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken und die schafft es dann vielleicht auch in die nächste Folge. Wir würden jetzt mal in das Thema Herdenschutz einsteigen. Also in Mitteleuropa ernähren sich Wölfe vor allem von Rehen, Rothirschen, Wildschweinen, örtlich auch mal von Dammhirschen oder Mufflons. Es kann aber auch passieren, dass Wölfe Nutztiere erbeuten. Das könnten Schafe oder Ziegen sein. Wie kann man denn seine Nutztiere vor dem Wolf schützen? Was gibt es da für Möglichkeiten als Landwirt?
Also die erste Maßnahme, und die relativ einfach geht, aber durchaus Kosten verursacht, ist ein Elektrozaun. Ein Elektrozaun, der die Grundvoraussetzungen erfüllt, nämlich 90 cm hoch, mindestens 4000 Volt und er muss 5 Joule, also ein kräftiger Strom muss da sein. Die unterste Litze muss durchgängig maximal 20 cm vom Boden entfernt sein und für diese enorme Strommenge, 5 Joule, braucht es auch 5 bis 6 Erdungsstäbe im Abstand von 3 Metern mit 1 Meter tief eingeschlagen, damit der Strom auch tatsächlich fließen kann. Und wenn eine dieser 5 Voraussetzungen nicht vorliegt, die wird der Wolf entdecken, dann erfüllt er den Grundschutz nicht. Und bisher haben in 90% der Fälle Wölfe Nutztiere gerissen, die eben keinen Grundschutz hatten. Ein Wolf könnte zum Beispiel über 90 cm ohne weiteres springen, aber er hat es nicht gelernt. Er macht es nicht, er versucht unten durch. Wir haben jetzt halt einen Problemfall. In der Rhön haben die Wölfe gelernt, 2 Wölfe, über die Netze zu springen. Die sind sogar 1,10 Meter hoch. Ein Wolf kommt auch über einen 2-Meter-Zaun, wenn er es gelernt hat. Unsere machen es nicht und darum sind das Problemwölfe, für die jetzt die Entnahmeanordnung erteilt ist, die bis zum 9. November gilt.
Jetzt hast du gerade schon diese Bezeichnung Problemwolf angesprochen. Das ist ja was, was man auch viel in der Öffentlichkeit hört, in den Medien liest. Was versteht man denn genau darunter?
Also ein Problemwolf ist ein Wolf, der entweder Menschen gegenüber aggressiv aufgetreten ist, weil er gebettelt hat oder gar gezwickt hat oder sonst was. Gezwickt ist noch nie vorgekommen. Aber häufig eben, dass ein Wolf Nutztiere reißt, die mit dem Grundschutz geschützt sind. Wenn er das wiederholt macht, dann ist nach geltendem Recht, also da braucht man kein Bundesnaturschutzgesetz und keine FFH-Richtlinie ändern. Es wird sich auch nicht ändern, wenn der Schutzstatus verändert wird bei der EU. Erst dann, wenn es ein Problemwolf ist, darf er entnommen werden. Eine quotenmäßige Regulierung gibt es nach der FFH-Richtlinie nicht. Dazu ist vielleicht anzumerken, dass diese Quotenregulierung, die hat es in Spanien bis zum 4. Januar 2021 und in der Slowakei bis zum 1. Juli 2021 tatsächlich gegeben. Die ist jetzt abgeschafft seit den Zeitpunkten. Und warum? Dort, wo reguliert worden ist, nach Quoten, erstens hat man dort die falschen Wölfe geschossen, Elterntiere. Und wenn man Elterntiere wegschießt, die Jungtiere kämpfen ums Überleben, die gehen ein viel höheres Risiko ein. Dort sind viel mehr Nutztiere gerissen worden, als dort, wo nicht geschossen worden ist. Weil das Rudel gelernt hat, Schaf tut weh, ich halte mich an das aufwendigere, aber problemlose Reh, Hirsch, Wildschwein bis hin zum Biber.
Also das heißt, dass eine grundsätzliche Regulierung, also der Abschuss von gewissen Wölfen, das verhindert dann nicht weitere Angriffe auf Nutztiere?
Egal, ob es in einem Landkreis einen Wolf gibt, 10 oder 100 Wölfe. Auch bei einem Wolf muss ich meine Weidetiere vorm Wolf schützen. Auch der eine Wolf wird, wenn Schaf leicht geht, weil es für ihn ungeschützt da ist, also nur ausbruchsicher gezäunt ist, und ausbruchsicher haben zum Beispiel 0,5 Joule. Ja, dann schlüpfe ich unten durch. Ein Zugriff, ein Schaf. Beim Reh 10 Versuche, ein Reh. Dann nehme ich doch das, was leicht geht.
Ja.
Auch der eine wird das, was leicht geht, nehmen. Darum kommt es nicht auf die Anzahl der Wölfe an.
Neben Zäune kann ich ja auch Herdenschutzhunde einsetzen. Wie verteidigen denn diese Hunde dann die Herde vor dem Wolf?
Ich sage immer, das Elektrische, also das war jetzt der 90 cm Zaun, aber ich kann auch Festzäune aufrüsten mit dem Elektrolitzen und so weiter oder Untergrabschutz. Das ist schon 90% Schutz. Mit Herdenschutzhunden hat man dann einen 99%igen Schutz. Eine absolute Sicherheit gibt es im Leben überhaupt nicht. Herdenschutzhunde verteidigen alles, was hinterm Zaun ist. Das heißt also gegenüber Menschen, die werden angebellt, aber einfach die Anwesenheit erhöht das Risiko für den Wolf, der wird gar nicht reingehen. Und wenn er reingeht, dann hat das mit ebenbürtigen Hunden zu tun. Also wir haben schon eine Wölfin gehabt, die permanent Schafe gerissen hat. Und dann hat man dem Schäfer für jede Herde 3 Espanol Mastins zur Verfügung gestellt, um zu testen, funktioniert das. Und seit 2 Jahren hat dieser Schäfer keinen Schafriss mehr.
Erhalten denn Landwirte und Schäfer finanzielle Entschädigungen für diesen Herdenschutz?
In Bayern gibt es sogenannte Förderkulissen Herdenschutz, Förderkulissen Zäune. Herdenschutzhunde werden Herdenschutzhunde und Zäune gefördert und wo Zäune bloß gefördert werden, nur die Zäune. Ursprünglich war gedacht 100%, inzwischen ist es gedeckelt. Das kriegt man also immer, wenn man in der Förderkulisse ist. Das andere ist der Schadenersatz für gerissene Nutztiere. Innerhalb der Förderkulissen muss man in gewisser Frist, und zum Beispiel ist es bei uns im Altmühltal der 31.12.23, wenn man im Altmühltal bis dahin keinen Grundschutz hat, gibt es ab 1. Januar 2024 keinen Schadenersatz mehr. Für die Tiere, die mit Herdenschutzmaßnahmen, sprich Zäune und oder Herdenschutzhunde, gefördert werden worden wären, wenn man es gemacht hätte.
Wann sollte ich dann diese Herdenschutzmaßnahmen ergreifen? Also macht man das, wenn man weiß, dass ein Wolf in der Nähe ist oder gemeldet wurde?
Die Herdenschutzmaßnahmen sind flächendeckend notwendig, denn Wanderwölfe sind flächendeckend unterwegs. Und wie ich schon erwähnt habe, die meisten Nutztiere werden von sogenannten Wanderwölfen gerissen. Die müssen ja neues Revier, neues ausprobieren, sind mal neugierig, müssen auch ein höheres Risiko eingehen, wie ein Wolfsrudel, das weiß genau, wo steht das Reh, wo finde ich die Wildschweine. Und die sollten dann auch gelernt haben, das Rudel, Schaf tut weh, Dammwild tut weh, weil Schutzmaßnahmen ergriffen sind. Es fällt mir gerade ein, in der Lausitz sagt mir ein Schäfer, der mitten im Wolfsrudelgebiet seine Schafe hält. Mein Rudel beschützt meine Schafe. Klingt im ersten Moment abwegig. Warum? In das Rudelgebiet kommen keine Wanderwölfe rein. Und das Rudel hat gelernt, Schaf tut weh. Akzeptiert, da ist ein Zaun, da sind Herdenschutzhunde. Nee, da lassen wir die Finger davon. Und der Schäfer kommt bestens mit seinem Wolfsrudel zurecht.
Das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann, weil so wie ich es wahrnehme, sind diese Fronten bei dem Thema halt sehr verhärtet. Also
das Problem bei der ganzen Information ist, dass viele Verbände irgendwelche fantastische politische Forderungen haben auf Bestandsregulierung, auf so und so viel Wolfszahlen. Es nützt den Tierhaltern nichts. Auch wenn ein Wolf da ist, wir müssten gemeinsam an die Politik die Aufforderung haben, dass schnellstens alle Weidetierhalter den Grundschutz haben. Und dazu hat unser Landrat im Landkreis Eichstätt 755 Weidetierhalter angeschrieben, ihr kriegt eine Förderung, bitte macht den Grundschutz, damit eure Tiere vom Wolf weitestgehend sicher sind. Eine absolute Sicherheit gibt es nicht.
Worauf ich auch noch mal gern eingehen würde, der Wolf ist ja auch streng geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Und Deutschland hat sich auch durch die europäische FFH-Richtlinie dazu verpflichtet, ihn zu schützen und dafür zu sorgen, dass er einen Lebensraum hat. Durch was ist er denn eigentlich gefährdet?
Gefährdet ist er in erster Linie durch den Straßenverkehr. Also wir haben weit über 100 Verkehrsopfer. Das zweithäufigste ist, Wölfe fressen Wölfe auf, weil er versehentlich im Rudelgebiet landet. Und leider ist die dritthäufigste Todesursache illegale Tötung. Und erst dann kommen die legalen Entnahmen, die Problemwölfe waren und dann als Problemwolf entnommen worden sind. Wobei zum Beispiel in Niedersachsen für bestimmte Wölfe die Entnahme genehmigt war. Und dann sind zum Teil reihenweise die falschen Wölfe geschossen worden. Denn einen 6 Monate alten Welpen kann man in der kurzen Zeit, wo man den Wolf sieht, um ihn zu entnehmen, um ihn zu schießen, nicht mehr von einem Elterntier unterscheiden. Und dann schießt man Elterntiere und dann hat man erst recht Probleme.
Gibt es denn andere Länder, die einen guten Umgang mit dem Wolf gefunden haben?
Es gibt andere Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Die Wolfszahlen steigen dort, die Risszahlen sinken. Und wie wenig sinnvoll ein Quotenabschuss ist, zeigt Frankreich. Die praktizieren, 19% der Wölfe dürfen geschossen werden. Die Wirkung ist, pro Wolf hat Frankreich 18 Nutztierrisse. Wir in Deutschland schießen nicht, nur die Extremfälle. Wir haben 3 Nutztierrisse pro Wolf.
Was ich immer noch spannend finde, es ist ja immer noch diese Angst vor dem Wolf. Das hatten wir vorhin schon ein bisschen mit dem Märchen. Jetzt hast du uns erklärt, wie ich als eigene Person damit umgehen kann. Aber so eine Angst ist ja nicht plötzlich weg. Also kannst du trotzdem nachvollziehen, dass Menschen, ich würde mal sagen, Respekt vor dem Wolf haben?
Also ich kann nachvollziehen, dass Menschen Angst vor dem Wolf haben, weil das hat man von frühester Kindheit ja aus erzieherischen Gründen im Märchen so gesagt gekriegt, dass man Respekt haben sollte, gilt nach wie vor. Er ist kein Kuscheltier. Er kann, wenn es drauf ankommt, und in den Niederlanden ist ein Landwirt, der ihn in die Ecke getrieben hat und vertreiben wollte, gebissen worden, dann ist der Wolf geflüchtet. Also wir stehen nicht auf der Speisekarte, von daher müsste man keine Angst haben. Aber Angst kann ich nicht einfach beseitigen. Ich kann aufklären, überzeugen, ich kann aber Angst nur nicht wegnehmen. Ich kann, wer Spinnenphobie hat, Angst vor Spinnen hat, ich kann die Spinne in die Hand nehmen, zeigen, ich trage sie raus und setze sie an einer anderen Stelle. Wegen dem ist die Phobie nicht beseitigt. Nur der Verstand könnte dann sagen, richtig, Da ist ja keine Angst veranlasst, aber ich sollte Respekt haben.
Wurde denn in Deutschland schon mal ein Mensch von einem Wolf schwer verletzt?
In ganz Westeuropa existieren Schätzungen zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Und die letzten 20 Jahre ist weder in Deutschland noch in Westeuropa ein Mensch ernsthaft verletzt worden. Also getötet schon gar nicht, aber auch keiner ernsthaft verletzt. Der in Holland vor 3 Monaten, der hat den Landwirt ins Bein gebissen und dann konnte er flüchten. Er hat bloß dafür gesorgt, dass er aus der Enge rauskommt. Er hat sich verteidigt. Und vielleicht nochmal ein Satz fällt mir jetzt ein. Wölfe auf der Wanderschaft können die durchaus mitten in einer Ortschaft oder auch in einer Stadt landen. Sie fühlen sich dann aber in der Regel unwohl. Das erkennt man dann an den Videos, dass der Schwanz eingezogen ist und dass der im Galopp unterwegs ist. Der ist auf der Flucht, der will gar nicht dahin, aber er hat sich halt verlaufen und sagt, um Gottes Willen, wo bin ich jetzt gelandet? Er will weg. Anders, es gibt durchaus, der Wolf kennt sein Revier ganz genau. Und wenn in seinem Revier eine Ortschaft integriert ist und er von A nach B geht und weiß, nachts um 2, dann geht er den bequemsten Weg mitten durch die Ortschaft. Das ist für ihn kein Hindernis, aber auch nicht Suche in der Ortschaft nach Nahrung, sondern er geht von A nach B den bequemsten Weg. Drum ist er auf den Forstwegen unterwegs. Wolfslosungen findet man fast immer mitten auf den Forstwegen. Also ich habe Dutzende Losungen, alle von den Forstwegen eingesammelt.
Jetzt würde ich gerne nochmal zu dir persönlich kommen, weil du bist seit 40 Jahren in der LBV-Kreisgruppe Eichstätt aktiv. Die Hälfte der Zeit warst du dort auch Kreisgruppenvorsitzender. Warum engagierst du dich denn schon seit so vielen Jahren ehrenamtlich für den Naturschutz in Bayern?
Weil ich bis zu meinem 14. Lebensjahr die Natur in Gut und Böse eingeteilt habe. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen, musste Rüben hacken, Kartoffel hacken und die Unkräuter beseitigen. Und dann habe ich ein Buch geschenkt gekriegt von meinem Bruder, von meinem älteren Bruder, Wandern mit offenen Augen, ein Bestimmungsbuch und Lesebuch gleichzeitig. Und mit dem war ich dann in der Landschaft unterwegs und es hat ab dem Zeitpunkt nicht mehr Gut und Böse, sondern nur noch die Kreatur gegeben. Das war dann auch später der Anlass, warum ich ein Ökologiestudium gemacht habe. Das Zusammenwirken der gesamten Kreatur bis hin zur Erdbevölkerungsernährung und, hat mich interessiert. Und ja, so habe ich mich mit meinem Teil, was ich dazu beitragen kann, auch engagiert. Mhm. Ich handle immer nach der Devise, was ich kann, sollte ich auch machen. Und nicht bloß sagen könnte, müsste, sollte. Ja, und so bin ich jetzt heute auch hier als Rentner und verwende meine Zeit, die nicht nur im Naturschutz, aber auch im Naturschutz.
Du bist seit 8 Jahren auch LBV Wolfsbeauftragter. Was sind da denn deine Aufgaben?
Ja, einmal alle, die sich mit dem Wolf beschäftigen. Und es gibt in Bayern ca. 20 LBV Wolfsbotschafter, mit Informationen zu versorgen. Ich halte Vorträge. Ich berate auch im engeren Umkreis Weidetierhalter, wenn es gewünscht ist, was müssen sie machen oder funktioniert mein Grundschutz. Und ja, stehe auch zur Beratung sogar vor kurzem für die unteren Naturschutzbehörden. Die kommen zu mir und sagen, erzähl uns was über den Wolf, wir wissen so wenig drüber. Geht zu Podiumsdiskussionen und. Also, und überwiegend ja, durch Vorträge und Exkursionen.
Ich würde mit dir gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also wie wird es mit dem Wolf in Bayern weitergeben? Wird er bleiben? Wird er mehr werden? Was ist da so deine Prognose?
Professor Hagländer hat gesagt, er ist da. Und ich sage, er ist da und wird bleiben. Warum bleibt er? Er lebt im Schlaraffenland. Wir haben Reh und Wildschweine so viel wie noch nie. Und denen geht es ebenfalls gut, weil die ebenfalls Nahrung in Hülle und Fülle haben durch den Waldumbau, durch den Wald, der alle 2 Jahre fruchtet, statt alle 7 Jahre, durch den Düngereinsatz auf den Feldern. Also unseren Pflanzenfressern geht es gut, darum geht es unseren Fleischfressern auch. Und der Wolf ist halt einer, der das nutzt und deswegen unser Bayern besiedeln wird. Und was ich den 8 Jahren als Wolfsbeauftragter vorhergesagt habe, hat zu 100% zugetroffen. Und darum sage ich zum Beispiel auch voraus, dass wir in 5 Jahren im Landkreis Eichstätt, da haben wir jetzt ein Rudel, es haben 4 Rudel Platz. in 5 Jahren werden wir 4 Rudel haben. In Bayern haben, nach meiner Prognose, wir haben jetzt 9 Territorien, heuer plus 2 reproduzierende bis jetzt. Letztes Jahr haben wir 3 Rudel gehabt. Es haben in Bayern 40 bis 50 Rudel Platz. Und das Bundesamt für Naturschutz hat 2020 eine Studie gemacht für die ganze Bundesrepublik. Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass 700 und bis zu 1400 Rudel in Deutschland Platz haben. Und mehr wird es nicht geben, weil keine freien Territorien mehr verfügbar sind. Die Nahrung reguliert den Wolf. Der Wolf reguliert kein Reh.
Das beruhigt doch eigentlich, weil es wird nie exponentiell ansteigen, es reguliert sich selber und du hast uns heute ganz viel erklärt, wie man gut mit ihm umgehen kann.
Drum ist der Titel, einer meiner Titel für den Wolfsvortrag, der Wolf hat gelernt, bei uns wieder zu leben. Jetzt müssen wir lernen, mit dem Wolf zu leben. Und da liegt es am Menschen.
Dann hoffe ich, dass wir da heute ganz viel erklären konnten und euch mitgeben konnten. Vielen Dank, lieber Willi, dass du dir Zeit genommen hast und uns so viel erklärt hast. Danke dir.
Ja, bitteschön.
Was für ein spannendes Thema. Ich verstehe die Konflikte um den Wolf jetzt viel besser, habe aber auch gelernt, welche Maßnahmen es für einen guten Umgang mit dem Wolf gibt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und die Angst vor dem Wolf hat sich vielleicht in Respekt verwandelt. Ihr wollt den LBV-Podcast unterstützen? Dann empfehlt ihn gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Abonniert Ausgeflogen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. All das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. In der nächsten Folge erwarten euch zahlreiche Tipps für nachhaltige Weihnachten. Hört also gerne im Dezember wieder rein bei Ausgeflogen. Thank you.